Hallo.
Hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe von Crime Up Your Life.
Die gruseligen Fälle von Aktenzeichen XY. Ja, wie ihr jetzt eben schon hören konntet, war das die Titelmusik von Aktenzeichen XY bis 1987. Und die fand ich immer irgendwie gruselig. Auch wenn das nur... Weißt du?
Ja, wahrscheinlich, weil du auch so viele Erinnerungen daran hast.
Ja, das kann sein. Also ich finde die neue, die ist ein bisschen poppiger halt, ne? So ein bisschen moderner, ist klar. Aber die andere, die hatte sowas Gruseliges.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, ich muss jetzt noch mal was in diese Folge tun, die eigentlich gar nichts mit Aktenzeichen Y zu tun hat. Denn ich hatte ja letzte Woche erzählt von dem Fund im Ernst-August-Kanal.
Ja,
da wurde ja ein Fuß gefunden mit Knochen. Es gibt tatsächlich einen Täter, also einen mutmaßlichen Täter, der wurde jetzt am Hamburger Flughafen festgenommen. Das Ganze hat sich so aufgebaut, und zwar vor 10 Jahren ist in dem Stadtteil Wilhelmsburg eine Frau verschwunden. Den mutmaßlichen Täter hatten sie damals ja schon festgenommen, konnten ihn aber nicht anklagen, weil es gab keine Leiche. Und jetzt, nach 10 Jahren, ist diese besagte Leiche gefunden worden. Die Rechtsmedizin konnte die Knochen und die Spuren, die sie hatten, der vermissten Person zuordnen. Und somit haben sie sich natürlich den damals besagten Täter nochmal vorgenommen und den am Hamburger Flughafen abgefangen, als er aus dem Ausland wiederkam, und sitzt jetzt erstmal in Haft. Tanja, was ich auch so spannend finde an der ganzen Geschichte, also auch vom Täter her, so was ihm so in dem Kopf durchging, als sie die Knochenteile gefunden haben. Weil ich könnte mir schon vorstellen, so nach 1-2 Jahren bist du dir ziemlich sicher, da kommt nichts mehr, ne?
Ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht gar nicht mitbekommen hat und deshalb überhaupt wieder eingereist ist.
Weil er im Ausland war, ne?
Ja.
Das kann natürlich auch sein. Vor allen Dingen, du hast ja als Täter dann bestimmt so die ersten Jahre so richtig Panik, oder was heißt richtig Panik, aber schon so ein bisschen Befürchtung, dass vielleicht die Leiche gefunden wird, die du ja in dem Fall zersägt und verteilt hast im Kanal, dann ja doch noch gefunden wurde.
Ja, das muss nach 10 Jahren, nach so einer langen Zeit, also ich denke mal, vergessen tust du das natürlich nicht, aber du spürst bestimmt schon eine gewisse Sicherheit nach 10 Jahren, und dann da am Flughafen festgenommen zu werden, ja.
Ja, also das finde ich ein gutes Ermittlungsergebnis.
Ja, finde ich auch.
Jedenfalls konnte ich jetzt zu diesem Fall, also sehr früh schon was dazu sagen, und der scheint jetzt auch abgeschlossen zu sein. Tanja, aber jetzt kommen wir natürlich zum Eigentlichen, zum Aktenzeichen Y. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht die einzige Spezialfolge sein wird, weil dir ging es ja genauso bestimmt. Also ich habe sehr viele gruselige Fälle gefunden.
Ja.
Und die zogen sich ja von damals nach heute. Und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, die älteren Folgen sind deutlich gruseliger als die neuen Folgen.
Ja, da hast du recht. Und ich habe das Gefühl, dass früher auch mehr Mordfälle mit dabei waren. Und in den letzten Jahren sehr viele Raubüberfälle beispielsweise.
In Juweliergeschäften.
Genau. Aber das kann natürlich auch nur unser subjektives Empfinden sein.
Ja, das stimmt. Aber ich würde gleich mal mit einem ganz gruseligen Fall anfangen.
Ja.
Der hat mich nämlich auch so ein bisschen beschäftigt, und den habe ich mir dann nochmal vorgenommen. Und zwar...
Es ist aber nicht der Akazienweg.
Der Akazienweg nicht, aber den reiße ich nachher nochmal ganz kurz an. Jetzt geht es erstmal um die Sendung, die im September 88 ausgestrahlt wurde. Und zwar ging es da um Jochen Kunze. Der hatte ein Zoogeschäft, und so sein typisches Merkmal war, dass er so mehrere Ringe an der Hand hatte. Und das sollte auch später noch zum Verhängnis werden für ihn. In seiner Freizeit besuchte er ein Ferienhaus mit seiner Familie. Das war in einem Waldstück, und in diesem Haus wurde auch eingebrochen. Da waren die natürlich nicht da, und wurde ein Videorekorder, ein Kassettenrekorder, ne, das gibt es natürlich heute gar nicht mehr, also gibt es vielleicht noch, aber man nutzt es nicht mehr, und eine Pistole gestohlen. Und jetzt gehen wir einfach mal 3 Jahre später. Der Jochen Kunz hat immer noch diesen Zoogeschäft und hat sich an einem Montag freigenommen und möchte dieses Haus so ein bisschen auf Vordermann bringen. Sprich, anmalen, pipapo. Abends, so gegen 20 Uhr, hat die Tochter dann ihn angerufen, weil er noch nicht nach Hause gekommen ist. Und da hat er sich schon gewundert, dass es schon 20 Uhr war. Und das wollte er natürlich jetzt auch direkt nach Hause. Und in dem Beitrag konnte man dann sehen, wie eine Gestalt in diesem Ferienhaus im Garten rumschlich.
Oh.
Gruselig, ne?
Ja.
Dann wurde dieser Jochen Kunze in diesem Ferienhaus überfallen. Er wurde gefesselt, und der Täter hat dann Beute gesucht.
Mhm.
Und unter anderem hat er dann gesehen, dass er ja halt Ringe an der Hand trug, und wollte den Ring am Daumen ihn dann auch stehlen. Und der ging aber nicht ab. Und weißt du, was der Täter dann gemacht hat?
Ich ahne das schon.
Rosenschere genommen und ihm den Daumen abgetrennt, um diesen Ring zu bekommen. Ist das nicht schlimm?
Ja.
Das haben die auch noch so richtig dargestellt in diesem Beitrag.
Oh.
Und wenn man jetzt weiß, was da eigentlich passiert ist, ist der Grusel eigentlich weg. Weil dieser Jochen Kunze, der hat sich den Daumen selbst abgeschnitten.
Wie bitte?
Um seine Versicherungssumme von 5 Millionen D-Mark zu dem Zeitpunkt einzukassieren.
Unfassbar.
Und das war natürlich der Versicherung auch ein bisschen suspekt, der ganze Geschichte, weil der Daumen auch verschwunden war und auch die Rosenschere. Beides war nicht da. Hatte natürlich einen Grund, damit man den Finger auch nicht mehr annehmen konnte und auch nicht mehr so nachvollziehen kann, ob das jetzt selbst abgeschnitten ist oder nicht. Und da gab es auch mehrere Prozesse, einmal von der Versicherung und einmal auch von dem Jochen Kunze selbst. Und letztendlich haben die sich auf eine Summe von 90.000 Mark geeinigt, die dann der Jochen Kunze bekommen hat, trotz, dass da ja eine gewisse Selbstverstümmelung im Raum steht. Was auch nicht ganz widerlegt werden konnte, dass er überfallen worden ist, aber auch nicht, dass er es selbst gemacht hat. Deswegen gab es da wohl eine Einigung.
Mhm.
Aber trotzdem, zu dem Zeitpunkt, wo man das noch nicht wusste, war das ein super gruseliger Fall.
Ja, kann ich mir echt vorstellen.
Ja, ne?
Mhm.
Und was hast du?
Ja, und meine erste Geschichte ist ein Fall, den uns die liebe Lisa zugeschickt hat. Eine Zuhörerin, die uns geschrieben hat, dass dieser Fall sie seit langem bewegt. Und deshalb möchte ich den auch kurz erzählen. Und zwar hat sich das Ganze zugetragen im Jahr 2017. Und ich nehme schon mal vorweg, der Fall wurde bei Aktenzeichen XY zwar vorgestellt, aber tatsächlich hat die Sendung keine nennenswerten Hinweise gebracht.
Okay.
Am 19. März 2017 geht Marlina Klar mit ihrer Mitbewohnerin auf eine Party in der Nähe von Regensburg. Die beiden versuchen sich nachts noch anzurufen. Die Mitbewohnerin versucht es gegen 4 und erreicht die Marlina nicht. Die haben sich wohl verloren auf der Party.
Ich glaube, den Fall habe ich auch gesehen.
Ja.
Ja, erzähl mal weiter.
Gegen 6 Uhr hat die Marlina ihre Mitbewohnerin zurückgerufen und hat ihr berichtet, dass sie gerade in der Nähe vom Regensburger Park ist. Auf dem Heimweg eigentlich. Allerdings ist der Regensburger Park relativ weit weg von ihrem Zuhause. Das konnte nie ganz geklärt werden, warum sie da langgelaufen ist. Kurz danach geht das Handy aus, der Akku war leer. Und am nächsten Morgen ist die Marlina nicht zu Hause. Und sie war eine sehr, sehr zuverlässige Freundin. Und deshalb wusste die Mitbewohnerin sofort, dass da irgendwas nicht stimmt. Die Eltern haben die Polizei eingeschaltet. Und nach relativ kurzer Zeit waren Hubschrauber, Hundestaffeln, auch viele Bewohner des Ortes. Und alle haben gesucht. Und nach relativ kurzer Zeit wurde das Handy gefunden. Und zwar am Ufer der Donau. Und es gibt auch ein Video, da sieht man, wie ein Boot der Polizei auf der Donau fährt.
Mhm.
Und dort ist ein Hund auch mit drauf. Und auf einmal fängt er ganz laut an zu bellen. Und das ist genau die Ecke, wo eben am Ufer das Handy gefunden wurde.
Ja.
Also das muss man auch mal wieder sagen, das ist wirklich faszinierend, was diese Tiere auch können.
Mhm.
Taucher haben dann auch an der Stelle versucht, nach einer Leiche zu suchen, haben aber keine gefunden. Und nach circa 2 Wochen war der Fall dann eben bei Aktenzeichen XY. Der Vater hat auch mehrere Spendenaufrufe gestartet und hatte dann 50.000 Euro Belohnung darauf ausgesetzt, dass es Hinweise zu seiner Tochter gibt, denn er ist davon ausgegangen, dass sie entführt wurde. Der war auch dann bei Stern TV und überall. Die Polizei hat dann auch die Partygäste aufgefordert, alle möglichen Fotos, die sie haben, abzuladen, weil sie dachten, dass sie vielleicht auf diesen Fotos noch irgendwelche Hinweise finden. Und am 7.4. gegen 8.15 Uhr hat eine Spaziergängerin dann die in der Donau treibende Leiche circa 10 Kilometer vom Handyfundort entdeckt. Die Obduktion hat ergeben, dass es keinen Hinweis auf Fremdeinwirken gibt. Aber die Leiche war zu lang im Wasser, sodass man nicht mehr 100% sagen kann, woran sie tatsächlich verstorben ist. Ich habe auch nirgendwo etwas herausgefunden, ob sie sehr stark beispielsweise alkoholisiert war. Warum hat sie sich da auf der Ecke überhaupt aufgehalten? das sind alles Fragen, die letztendlich eben gar nicht mehr geklärt werden können. Und es gibt zu diesem Fall auch ein Buch, was allerdings sehr kritisch beäugt wird, wo der Verfasser eben behauptet, die Polizei hätte in vielerlei Hinsicht gelogen und ein paar wilde Theorien aufstellt, was da passiert sein könnte.
Ja.
Und in der Recherche zu dem Fall habe ich einen Kommentar gelesen. Da hatte die Person geschrieben, das ist ein klassischer Missing 411-Fall. Und das ist die Bezeichnung für unerklärliche Fälle in amerikanischen Nationalparks.
Ja.
Wo also von einer auf die andere Sekunde Personen verschwinden, dann tot aufgefunden werden, nicht ganz klar ist, warum waren sie dort, wie sind sie verschwunden und woran sind sie gestorben. Und dieser Fall, da kann ich unserer lieben Lisa natürlich auch nicht mehr Informationen geben. Dieser Fall bleibt gefühlt offen. Tatsächlich ist er geklärt und zu den Akten gelegt worden.
Ja, es ist auch mal, vor allen Dingen für die Angehörigen ist sowas ja auch mal ganz schlimm, ne?
Das stimmt.
Und vor allen Dingen der Vater, der hat sich ja, glaube ich, sehr weit bemüht, da auch finanziell irgendwie voranzukommen in dem Fall, ne?
Ja, und der Vater hat auch, abgesehen von der ganzen Öffentlichkeitsarbeit und einem Facebook-Account und alles, was der da auf die Beine gestellt hat in ganz, ganz kurzer Zeit, der hat beispielsweise auch so ein kleines Video gedreht, wo man Bilder von ihr gesehen hat und hat dazu selbst gesungen. Also der hat ganz lang, also bis zum Tag, als die Leiche gefunden wurde, hat er wirklich noch daran geglaubt, dass sie festgehalten wird und hat auch immer bei jeder Gelegenheit eben die vermeintlichen Entführer aufgefordert, seine Tochter wieder freizugeben.
Ja, stimmt. Kommen wir noch mal zu den Zuschriften. Haben uns natürlich super viele erreicht. Zu einem Fall habe ich mir auch gedacht, und zwar, ich sag dir, den kennt, glaube ich, jeder, diesen Fall. Deswegen will ich den auch noch trotzdem noch mal kurz erzählen. Da geht es eigentlich um dieses Wortspiel Jokze.
Ja.
Sagt dir das auch was?
Ja, klar.
Krieg jetzt schon wieder Gänsehaut.
Mhm.
Also das ist ja wirklich ein ganz, ganz gruseliger Fall, finde ich. Und da können wir auch gleich noch mal ein bisschen mutmaßen. Ich habe da auch so meine Theorie zu. Vielleicht du auch. Ich fasse es jetzt mal, versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Das Ganze liegt ja jetzt schon 40 Jahre zurück und es geht um Günther Stoll. Warum musste er sterben? Es fing ja damit an, dass Günther sich permanent verfolgt fühlte. Er redete von Menschen, die gegen ihn sind und die ihn etwas antun wollen. Und am 25. Oktober 1984 ist er mit seiner Frau zu Hause und wieder ganz unruhig und seine Frau legt sich dann schon mal hin und er ist im selben Raum und dann schreibt er was und sagt, ich weiß was, und schreibt das Wort Jokze auf einen Zettel und streicht es aber dann wieder durch. Und dann wollte er nochmal losgehen in seine Lieblingskneipe, ins Papillon, und sagte zu ihr dann noch bis gleich. Und mysteriös ist, er ist in der Kneipe angekommen, hat noch nichts getrunken, ist vom Hocker gefallen, kurz ohnmächtig gewesen, trotz dass er an dem Tag kerngesund war und auch was gegessen hat und getrunken, also aus heiterem Himmel. Dann hat er noch einen Schnaps da getrunken und ist dann auch gleich wieder raus und sagte, er fährt jetzt wieder nach Hause. Ist er aber nicht. Er ist nämlich dann in seinen Heimatort 15 Kilometer entfernt gefahren und anstatt zu seiner Mutter zu gehen, hat er bei der Nachbarin geklingelt, bei der Bekannten, und sagte ihr, heute passiert etwas ganz Fürchterliches, ich muss jetzt mit jemandem reden. Die hat dann ihn auf seine Mutter verwiesen, da wollte er aber nicht hin. Und dann hat sie gesagt, ja, dann fahr doch zu deiner Frau. Und das hat er dann so eingewilligt und ist dann wieder los. Und 100 Kilometer entfernt sehen dann LKW-Fahrer sein Auto im Graben. Und da ist es circa 3 Uhr nachts. Und das sieht alles nach einem Unfall aus. Und ein LKW-Fahrer geht zur Notrufsäule und ruft die Polizei. Da gab es ja natürlich noch keine Handys.
Ja.
Beide Fahrer haben dann auch unabhängig voneinander ausgesagt, dass da noch eine Person mit heller Jacke um das Auto so herumgegangen ist und eine Wunde am Arm hatte. Dann sind die LKW-Fahrer zu dem Auto hingegangen und auf dem Beifahrersitz lag ein schwer verletzter Mann, völlig nackt, mit halb abgerissenem Arm. Und das war Günther Stoll. Und mit letzter Kraft sagt er, es seien 4 Männer im Auto gewesen. Das finde ich auch so richtig gruselig. Ja, ne?
Super gruselig, echt. Der Fall.
Und
jedes Mal wieder auch, muss man sagen.
Ja, ne? Ja. Und krass, bei den späteren Ermittlungen wird festgestellt, dass er vorher nackt auf der Straße von einem Auto überfahren worden ist. Und bis heute hat keiner eine Bedeutung für Jokze. Mhm. Und das macht den Fall auch so ganz merkwürdig, finde ich. Und auf diese ganzen Theorien, die dann kamen, was dieses Jokze, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, ja, weil diese Spekulationen haben bis heute gar nichts gebracht.
Das kann ja auch, es kann ja tausend Sachen sein und das kann ja auch sein, dass der einfach verwirrt war und das völlig zufällig diese Buchstaben nebeneinander geschrieben hat.
Ich würde jetzt mal meine Theorie auch nochmal gerne sagen. Und zwar, ich vermute, dass er wirklich schizophren war, also richtig krank, weil das ist ja damals noch gar nicht so verfolgt worden, so eine Krankheit wie heute. Und dass er dann halt mit diesem Auto wild durch die Gegend sich aus irgendeinem Grund ausgezogen hat. Und dann ist er auf die Fahrbahn gelaufen und da hat ein Auto ihn überfahren und die wollten das halt vertuschen und haben ihn dann ins Auto gesetzt und sind dann halt in den Graben gefahren. Und dann kam halt die LKW-Fahrer. Das würde jetzt meine Vermutung sein. Und dieses Jokze, das hat er in dem Moment halt, ja, wie du schon sagtest, geisterten ihm irgendwie die Buchstaben durch den Kopf und das hat er dann aufgeschrieben.
Ja. Nur was ich dann wiederum auch immer so unheimlich finde, das sind ja quasi zwei Fälle, weißt du, weil warum er so drauf war und was mit ihm los war, ist das eine. Ja. Aber er wurde ja definitiv angefahren.
Ja, aber das glaube ich halt, weil er wer auf der Straße nackt rumgelaufen
ist. Ja, genau. Aber ne, also dass die sich auch nicht gemeldet haben, die hätten ja zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können bei dem Fall.
Ja, vielleicht haben die auch Angst gehabt, dass die dann halt verklagt werden, ne?
Ja, mit Sicherheit. Ja. Das ist der Grund gewesen.
Also ein ganz gruseliger Fall auch heute noch. Und wie gesagt, da haben uns auch viele angeschrieben drauf.
Ja.
Tanja, hast du noch was?
Ja, ich habe noch einen Fall. Der ist allerdings nicht von einer Zuhörerin oder einem Zuhörer. Aber vielen Dank auf jeden Fall nochmal für eure zahlreichen Einsendungen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf diesen Fall gekommen bin, aber er hat mich dann gefesselt. Ich persönlich habe ihn aber nicht bei Aktenzeichen XY damals gesehen. Und zwar gehen wir in das Jahr 2004 nach Augsburg und ich nehme schon mal vorweg, die Richterin hat bei ihrer Urteilsverkündung gesagt, das, was da passiert ist, war ein reines Gemetzel.
Oh Gott.
Es geht um den 15-jährigen Murat, der...
Da habe ich mal, glaube ich, von gehört.
Ja.
Ist das so ein, der war homosexuell?
Ja, genau.
Oh ja, dann denk, den Fall kenne ich, ja.
Der Fall ist das. Murat wurde 4 Tage nach seinem Verschwinden in einem Waldstück gefunden. Und wie du schon sagst, Murat war homosexuell und zu dem Zeitpunkt eben minderjährig, also 15, und war aber auf, ich sag mal, bekannten Plattformen unterwegs und hat sich da Teenix genannt. Und er hatte dort mit 2 Männern über einen längeren Zeitraum geschrieben und hatte sich mit denen verabredet, für 300 Euro sich auf ein Sexdate zu treffen. Die beiden hatten sich tatsächlich in Wirklichkeit auch noch nie getroffen. Die hatten sich auch übers Internet kennengelernt. Die hatten allerdings vorher bereits über Wochen E-Mails ausgetauscht und Gewaltfantasien. Und insbesondere der Rolf hat die gesamte Zeit darüber fantasiert, wie sie einen Jungen bestialisch töten. Und der Matthias hat mitgemacht, hat allerdings später gesagt, dass er davon ausgegangen ist, dass das nur eine Fantasie ist und dass sie das nicht tatsächlich umsetzen. Später haben auch die Anwälte behauptet, hätte es das Internet nicht gegeben, wären die beiden niemals Täter geworden, weil sie sich mit diesen E-Mails so hochgeschaukelt haben.
Ja, das glaube ich auch.
Das weiß ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Auf jeden Fall, um das ganz kurz vorwegzunehmen, war Murat nicht ihr erstes Opfer. Kurz bevor sie sich mit Murat getroffen hatten, hatten sie einen 14-Jährigen motiviert, eines Abends in ihr Auto zu steigen und sind dann mit ihm auf so einen Feldweg gefahren. Und womit sie aber nicht gerechnet hatten, war, dass der Erfahrung in Kampfsport hatte. Und er hat sich so gewehrt, dass er sich aus diesem Auto befreien konnte und weggerannt ist. So viel Glück hatte der Murat leider nicht. Murat hatte sich ja auf ein Sexdate mit denen getroffen und war also erstmal davon ausgegangen, dass das alles wie verabredet abläuft. Tatsächlich wurde er gefesselt und der Matthias hat ihn festgehalten, während der Rolf mit einem Bajonett auf ihn eingestochen hat. Rolf war in der Schweiz Berufssoldat und das war sein Militärbajonett. Und insgesamt, und deshalb hat die Richterin gesagt, es war ein Gemetzel, hatte Murat über 30 Stiche. Und was ich besonders brutal fand, in manche Wunden hatte der bis zu 14 Mal immer wieder reingestochen, ja, immer in dieselbe Wunde.
Genau. Mhm.
Sie hatten ihn also so gequält, dann haben sie ihn gewürgt, bis er bewusstlos war. Und dann gab es eben mit dem Bajonett den Todesstoß. Rolf hat am Ende ein Geständnis abgelegt und hat gesagt, er hat es nicht bereut. Und er sagte nach der Tat zu dem Matthias, sie müssen ganz schnell wieder eine neue Tat begehen, weil er von dem Murat noch nicht genug bekommen hat.
Heftig.
Ja. Matthias hat behauptet, er hätte gar nichts dazu beigesteuert, außer Murat festgehalten. Die Richterin sah das anders und letztendlich haben aber dann beide lebenslänglich erhalten. XY, also Aktenzeichen XY, hat tatsächlich einen wichtigen Beitrag hier geleistet. Dort wurde nämlich ein Phantombild gezeigt und ein Gastwirt von einer Szenekneipe hat dieses Bild erkannt, weil er sich erinnert hat, dass er in einer Dating-App eben jemanden gesehen hatte, der dem Foto so ähnlich sah. Das hat er bei der Polizei gemeldet.
Ja.
Und daraufhin sind die auf den Rolf gekommen, sind in seine Wohnung, haben dort E-Mails gefunden und konnten so letztendlich das Ganze rekonstruieren.
Ja, super. Und das war natürlich auch in einem Rahmen wieder, der ziemlich gruselig dargestellt war.
Hast du den Fall direkt gesehen?
Ja, der hat mich jetzt nicht so geschockt wie der Akazienweg, ne? Auf den muss ich jetzt doch noch einmal ganz kurz kommen. Haben auch wieder Hörer und Hörerinnen geschrieben zu, dass die das teilen konnten. Meine Empfindung nach diesem Fall und vor allen Dingen, was ich an diesem Fall so, ich will den jetzt gar nicht großartig nochmal erzählen, der ist ja auch schon sehr bekannt.
Und dazu muss man sagen, du hast ihn ja auch schon mal hier bei uns erzählt.
Was ich so ganz besonders schlimm fand, da ist ja ein Mädchen verfolgt worden, als sie ihre Freunde noch zum Bus gebracht hat und da ist sie ja zurück und da ist ja ein Täter hinter ihr hergelaufen und überall hat sie gerufen und geschrien und die Leute, die das gesehen haben, die haben gedacht, das ist so ein Beziehungsstreit.
Ja, das.
Und dann war der Täter ja auf einmal verschwunden und sie ist dann halt über den Garten hinten wieder in die Wohnung rein, nicht durch die Wohnungstür und hat ja gedacht, die Mutter macht da auf, doch die ist dem Täter in die Arme gelaufen. Der war ja schon vorher in der Wohnung und hat sie dann empfangen.
Immer wieder schrecklich, dieser Fall.
Ja, ne?
Ja.
Ja. Ich habe jetzt noch einen anderen Fall und zwar...
Aber kannst du mich ganz kurz nochmal daran erinnern, wurde der Fall aufgeklärt?
Ja, der wurde aufgeklärt.
Okay.
Ja, aber jetzt kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Geschichte und zwar die Marion aus Berlin hat mir geschrieben zu dem Fall, weil sie ähnlich abseits wohnt wie mein Opfer, der in Graz wohnte. Und zwar, der hat da gelebt, auch so ein bisschen abseits der Stadt. Da war nur noch ein Nachbarhaus und mehr gab es da gar nicht. Das Gruselige ist da dran, das war ja im Sommer und der hat sich so abends aufs Sofa gelegt und hat die Wohnungstür aufgelassen. Und da wusstest du schon, als du diesen Beitrag gesehen hast, da passiert gleich was. Er hat sich halt auf sein Sofa gelegt, dann kam ein Täter in diese Wohnung und hat auf ihn eingestochen und ist verschwunden. Und er konnte sich dann noch aus dieser Wohnung rausschleppen, muss man sagen, und zu seinen Nachbarn gehen und die haben ihn dann so auf die Bank da gesetzt. Er war total voller Blut und ist dann gestorben. Mhm. Und man weiß bis heute nicht, was der Grund war.
Mhm.
Auch so super gruselig dargestellt. Da kann ich jetzt die Zuhörerin, die das gesehen hat, komplett nachvollziehen, weil die macht bestimmt da nachts oder irgendwie abends keine Türen und keine Fenster mehr auf. Und dann gab es da ja auch noch einen ganz schlimmen Fall, jedenfalls den schlimmsten Fall für Eduard Zimmermann. Eduard Zimmermann wurde ja kurz vor seinem Tod nochmal zu Aktenzeichen XY eingeladen und auch dort interviewt. Und da hatte er mal von einem Fall geredet, welcher für ihn der schlimmste Fall war oder der schrecklichste Fall. Und zwar, da ging es um die 10-jährige Ursula Herrmann. Sagt dir die was?
Ja, den Fall kenne ich.
Ja?
Ja.
Und zwar, die wurde ja 1981 entführt, als sie vom Heimweg von ihrer Großmutter war. Und die ist so in so eine präparierte Kiste eingesperrt worden, die in einem Waldboden war. Ist das nicht heftig? diese Belüftung da, die war falsch konstruiert und dadurch ist diese Ursula jämmerlich erstickt. Man weiß nicht ganz genau, ob sie überhaupt wach war noch. Also sie ist ja betäubt worden. Man kann es nicht mehr genau sagen, ob sie vielleicht überhaupt nicht mehr aufgewacht ist, weil da gar kein Sauerstoff war. Das weiß man nicht. Jedenfalls 2010 wurde der Täter verhaftet und laut Komplize hatte dieser das Loch ja ausgehoben und ist aber inzwischen verstorben. Und die haben im Prinzip nur ein Tonband bei dem mutmaßlichen Täter gefunden, welches für die Tat verwendet wurde, also die Anrufe und sowas. Da hat er Aufnahmen mitgemacht. Aber letztendlich gibt es auch viele Widersprüche, dass er gar nicht der Täter ist. Er hat es nie zugegeben. Und er will auch 2023, also jetzt in diesem Jahr, einen Antrag auf Begnadigung stellen, beziehungsweise auf Bewährung. Und das ist auch so ein gruseliger, beklemmender Fall gewesen mit dieser Kiste. Wenn man kann sich das dann immer so vorstellen, wie man da so gefangen ist in dieser Kiste.
Ja, und da gibt es auch noch einen Zusammenhang zu einem anderen Fall tatsächlich. Ja. Und zwar wurden nämlich an dieser Kiste auch Spuren gefunden, die jetzt keinem der Verdächtigen zugeordnet werden konnten. Mhm. Aber das sind dieselben DNA-Spuren wie bei dem Parkhaus-Mordfall, falls du von dem schon mal gehört hast.
Nein, aber den kannst du uns ja vielleicht nochmal nächstes Mal
erzählen. Den kann ich vielleicht nächstes Mal
erzählen. Weil ich glaube, der war bei Aktenzeichen XY. Ist da eine Frau ermordet worden?
Ja.
Ja, ich glaube, ja. Gut, dann kommen wir jetzt abschließend nochmal zu einer ganz gruseligen Geschichte. Und zwar, das fing schon in den 50er Jahren an. Da war die Musik noch anders bei Aktenzeichen XY. Und zwar fing es an, dass an der Nordsee Leichenteile gefunden wurden. Und dann wurden mehrere verstückelte Leichen über die Jahre gefunden. Man spricht von über 115 Leichenteile. Und da gab es noch eine Szene in diesem Beitrag, der war so extrem schlimm. Da ist da hast du gesehen, ein Auto im Nebel und wie der Kofferraum aufging und der Kofferraum wieder zuging und dieses Auto wegfuhr. Mhm. Und dann haben sie noch gesagt, da gingen immer Passanten, aber die haben nichts Auffälliges gesehen. Mhm. Und am Morgen, als der Nebel dann weg war, dann ging da eine Frau, die wollte dann zur Arbeit gehen. Und die hat dann Körperteile gesehen im Rasen. Und zwar zwei abgetrennte Beine. Mhm. Und damals haben die wirklich echte Beine von einer Leiche genommen.
Nein.
Also in diesem Fall siehst du wirklich richtige, echte Beine von einer Leiche. Und danach haben sie es natürlich alles mit Puppen gemacht. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, in diesem Fall, war es wirklich so. Mhm. Und dann wurde auch noch ein Torso gefunden. Und da wurde im Rücken eingeritzt, Rache, Batsch. Mhm. Aber dieses Rache, Batsch wurde natürlich erst nach dem Mord eingeritzt. Also das hatte nicht das Opfer schon. Also das ist nach der Tat passiert. Und zu dem Zeitpunkt, das war, als dieser Torso gefunden war, da wurde gerade der Bartsch, dieser Kindermörder, festgenommen. Und haben die auch schon gedacht, dass es vielleicht Bartsch auch heißen sollte. Rache, mhm. Bartsch. Man weiß es nicht. Jedenfalls, das war auch ein ganz, ganz gruseliger Fall. Und mit dem würde ich jetzt auch die Sendung für heute erstmal abschließen.
Und der ist ungelöst.
Der ist ungelöst. Bis heute. Mhm. Ja, Tanja, also es waren schon so ein paar Sachen und ich finde, das hat jetzt auch so bei mir persönlich so ein bisschen gruselige Stimmung gemacht.
Mhm, stimmt,
muss
bei
ich
mir
sagen.
Auch, ja.
Und für die ganzen Zuschriften möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Du sicherlich auch, ja. Tanja. Wir machen auf alle Fälle nochmal eine weitere Sendung damit, weil da gibt es noch so ein paar Sachen, aber wir können das hier nicht alles reinbringen, sonst wird die Folge zu lang. Und somit haben wir eigentlich auch nochmal Material für eine weitere Special-Folge. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, zu einer regulären Folge von Crime of Your Life.